Jetzt zum vierten und zum letzten Punkt. Ich wollte Sie aber nicht abwürgen, wenn Sie noch eine Frage hatten, Frau Becker. Frau Becker, hatten Sie, Sie sind zu, ist alles gut? Ja, gut. Ja, das ist der Punkt, der meines Erachtens eben auch ein religiöses Phänomen der Gewaltbereitschaft darstellt. Eigentlich argumentiert man mithilfe dieses Punktes für religiöse Gewaltlosigkeit. Also wenn man dieses Thema einbringt und sagt, absolute Wahrheitsansprüche lassen sich nicht entscheiden, dann plädiert man eigentlich für Gewaltlosigkeit. Ich glaube aber, dass man es nur deswegen tut, weil eigentlich ein Gewaltpotenzial in diesem Punkt liegt. Nämlich in der Nichtentscheidbarkeit religiöser Wahrheitsansprüche. Es hat in der Geschichte immer wieder Argumente gegeben, dass Religionen einander gelten lassen sollten, weil sie eben nicht stichhaltig entscheiden können, welche Religion denn jetzt wahr ist. Sie kennen bestimmt die Ringparabel von Lessing, der einen freien Wettbewerb zwischen den Weltreligionen vorschlägt, welche Religion denn jetzt am attraktivsten ist, und zwar eben deswegen, weil man es nicht entscheiden kann, welche dem religiösen Ursprung am nächsten steht. Vor Lessing hat bereits der englische Philosoph John Locke ähnlich argumentiert, religiöse Wahrheiten sind nicht entscheidbar. Und deswegen haben wir einander zu tolerieren. Dieses Argument von Locke ist dann von John Stuart Mill weitergeführt worden. Das Argument lautet also, weil man zwischen konkurrierenden religiösen Wahrheitsansprüchen nicht entscheiden kann, sollte man es dann auch gar nicht erst probieren. Und damit ist auch religiös motivierte Gewalt gegen andere Religionen auch nicht legitim. Das Argument klingt verständlich, trotzdem ist es meines Erachtens gerade eine Reaktion darauf, dass es sich faktisch genau umgekehrt verhalten könnte, nämlich religiöse Wahrheitsansprüche sind nicht entscheidbar, außer eben über Gewalt. Gerade weil sich nicht entscheiden lässt, welche religiösen Wahrheitsansprüche wahr sind, weicht man auf Strategien aus, die man entscheiden kann, nämlich wer ist der Stärkste? Oder die Frage von Frau Becker, wer ist der Meiste? Ja? Welche Religionen machen am meisten mit? Könnte man ja auch als einen versteckten Gottesbeweis verstehen, das Christentum ist die am schnellsten wachsende Religion, also ist Gott auf der Seite des Christentums. Das wären ja so ähnliche Argumente. Das sind keine logischen Schlussfolgerungen, allerdings folgt logisch auch nicht, dass man keine Gewalt einsetzen soll. Es ist zwar eine Tatsache, dass sich nicht entscheiden lässt, welche Religion wahr ist. Aber daraus folgt nicht logisch, dass man es nicht über gewaltsame Mittel entscheiden sollte. Logisch wäre dies ein naturalistischer Fehlschluss. Ein naturalistischer Fehlschluss ist eine Denkfigur in der Ethik, beziehungsweise ein Fehlschluss, den man in der Ethik entdeckt hat. Nämlich ich folgere eine moralische Norm aus einem bestimmten Sachverhalt, aus einem nicht moralischen Sachverhalt. Und eine solche Folgerung ist dann logisch falsch. Denn Sie können logisch nur etwas folgern, was bereits in den Prämissen angelegt ist, was dann die Schlussfolgerung ausdrücklich macht. Aber in den Prämissen steckt eben keine moralische Norm. Also kann auch keine moralische Norm daraus geschlossen werden. Ich mache dazu mal eine Übung. Was wäre hier ein naturalistischer Fehlschluss? Wir haben einen Sachverhalt und aus diesem Sachverhalt fordern wir dann etwas. Der Sachverhalt lautet hier, religiöse Wahrheit lässt sich nicht entscheiden, außer über Gewalt. Welche moralische Folgerung könnte man daraus schließen, was aber dann ein Fehlschluss wäre? Ein naturalistischer Fehlschluss. Versuchen Sie das. Herr Nethen, bitte.
Also der Stärkste hat recht? Oder der Stärkste ist der weiß, was wahr ist?
Mhm. Ist das eine moralische Norm? Ist eigentlich eine Tatsachenbeschreibung, die wahr oder falsch sein kann. Es geht jetzt also darum, dass Sie eine moralische Norm ableiten müssten. Frau Otsuchowski. Ist das eine moralische Norm? Ich würde sagen, es ist wieder eine Tatsachenfeststellung.
Dann habe ich das mit diesem moralischen Instanz
Mhm. Genau, deswegen machen wir die Übung. Sie haben eine Tatsache. Die Tatsache lautet so, und Sie wollen daraus nun eine Forderung ableiten. Eine Forderung wäre so etwas, man sollte. Oder so. Ja, Frau Kraus.
Man sollte aus moralischen Gründen keine religiösen Wahrheitsansprüche treten.
Könnte man zum Beispiel so sagen. Mhm. Sagen Sie Ihren Namen bitte.
Tobias Hopp. Dass man religiöse Wahrheiten durch Gewalt durchsetzen sollte.
Herr Hahl, Sie hatten sich auch gemeldet?
Ja, ich wollte auch zusammen kämpfen
für. Ja, Herr Hopp. Mhm. Okay. Kämpfe für dein Recht. Mhm. Das wäre dieser Satz, es ist dann moralisch richtig, Gewalt auszuüben. Ne? Es gibt aber noch einen anderen naturalistischen Fehlschluss. Frau, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, sagen Sie ihn nochmal bitte. Bitte? Wilkins, genau, richtig.
Man sollte Religion abschaffen, um dieses Gewaltpotenzial mitzuschaffen.
Mhm. Andere Vorschläge? Das wäre ein anderer Versuch. Ja, sagen Sie Ihren Namen bitte.
Herr Jorda.
Herr Jorda? Mhm. Ach so, wieder Jordan, viel einfacher.
Es wäre dann moralisch falsch.
Mhm. Sagt das was anderes als der erste Satz hier?
Nein.
Das ist eine Implikation dieses Satzes, ne? Mhm. Ich würde aber sagen, also ich versuche jetzt nochmal einen naturalistischen Fehlschluss aufzuzeigen, der nochmal in eine ganz andere Richtung geht, damit man auch daran erkennt, dass es ein Fehlschluss ist. Es war ein bisschen angedeutet schon in einigen Sätzen, aber es ist noch nicht so ganz. Frau Wellhöfer. Ist das eine moralische Forderung? Das ist eine Tatsachenfeststellung, ne?
Es sollte keine religiöse Wahrheit geben.
Ach so. Mhm. Ja, okay. Herr Nethen und nochmal Herr Hopp.
Ja, man soll klarstellen, was wahr ist.
Aha. Okay. Ja, das ist eine moralische Folgerung. Ja, Herr Hopp.
Und ich würde sagen, man soll nicht über religiöse Wahrheit entscheiden.
Mhm. Das geht für. Ja, nochmal Frau Bosse.
Vielleicht auch, dass die Religion gar nicht friedlich sein soll im Wesentlichen. Weil, wenn ich dann sage, dass es dann richtig ist, Gewalt auszuüben, ist ja im Grundlegenden meine Religion nicht mehr friedlich. Also nicht mehr gewaltlos.
Der Satz sagt nochmal, wie wäre die Norm? Wiederholen Sie es gerade nochmal bitte.
Religion ist, also sollte im Grundsatz nicht friedlich sein.
Mhm. Ist das was anderes als das hier?
Ja.
Nämlich?
Weil, also wenn ich das annehme, was da steht, dann sage ich, dass ich, wenn ich religiös bin, mich dadurch, durch meine Religion rechtfertige, Gewalt auszuüben, wenn ich sage, die Wahrheit meiner Religion ist richtig. Dann kann ich aber auch nicht mehr sagen, wie wir am Anfang gesagt haben, dass Religion im Grundlegenden friedlich ist.
Mhm.
Sondern das impliziert ja dann sozusagen, dass Religion beabsichtigt, dass ich im Grundlegenden gewaltbereit bin. Das verständlich? Oder?
Ich verstehe jetzt Ihren Vorschlag so, dass Sie letztendlich diesen Satz noch mal ausweiten, also ihn noch stärker machen. Ja,
ja, also ich habe so verstanden, mhm. Das ist nicht dasselbe. Mhm.
Ja, ja, ja. Okay, also Sie machen ihn stärker. Ich will einfach nur verstehen, was Sie machen. Ich biete Ihnen was an. Es ist moralisch falsch, Gewalt auszuüben. Also der Unterschied ist, statt richtig sortiere ich jetzt einfach falsch ein. Also genau das Gegenteil. Beides ist möglich, weil nämlich beides falsch ist. Das Falsche liegt darin, dass man aus einem Sachverhalt eine moralische Folgerung ableitet. Und da ist jede Folgerung gleichermaßen falsch. Weil sie nämlich aus Tatsachen keine moralischen Folgerungen schließen dürfen. Sie dürfen aus Tatsachen nur dann moralische Folgerungen schließen, wenn in den Tatsachen selbst bereits moralische Implikationen enthalten sind. Das ist aber in dem oberen Satz nicht der Fall, in diesem Beispielsatz. Religiöse Wahrheit lässt sich nicht entscheiden, außer durch Gewalt. Da ist nichts Moralisches gesagt, das ist eine reine Tatsachenfeststellung. Deswegen dürfen Sie weder das eine noch das andere daraus logisch ableiten. Und man sieht eben daran, dass es also willkürlich ist, und das ist sozusagen die Pointe am naturalistischen Fehlschluss, aufzuzeigen, dass es willkürlich ist, dass moralische Folgerungen aus Tatsachenbeschreibungen abgeleitet werden. Weil man nämlich genau das Gegenteilige auch ableiten könnte und dann sieht man, dass es eben nicht geht. Also aus der nicht moralischen Tatsache, dass die Wahrheit zwischen Religionen nicht entscheidbar ist, folgt weder, dass man Gewalt einsetzen darf, noch, dass man es nicht darf. Und dann kann es aber nur andere religiöse Gründe geben, warum man dann vielleicht doch Gewalt einsetzt. Wer Gewalt einsetzt, kann immerhin sagen, er habe religiös alles richtig gemacht. Ich nehme den Satz nochmal zurück, sonst gibt es hier Irritation. Er kann wenigstens sagen, er habe religiös alles richtig gemacht, wenn denn die eigene Religion richtig ist, wenn sie also wahr ist. Ich weiß zwar nicht, ob meine Religion wahr ist, aber wenn sie wahr ist, dann ist es richtig, Gewalt auszuüben, weil dann zwinge ich alle Menschen, gottgefällig zu leben. Also so zu leben, wie ich meine, dass es wahr wäre, wenn meine Religion wahr wäre. Das heißt also, ich setze dann einen Gottesstaat auf Erden ein, weil dadurch möglichst viele Menschen so leben, wie der Gott meiner Religion das haben möchte. Ich weiß zwar nicht, ob Gott wirklich das so haben möchte, aber wenn meine Religion wahr ist, dann will er das so, also mache ich das dann auch so. Aber eben ob das stimmt, hängt von der jeweiligen Religion auch ab. Das heißt also, ob man so argumentieren darf, das hängt von der jeweiligen Religion ab, das heißt also von dem jeweiligen Inhalt einer Religion. Es mag Religionen geben, die Gewalt fordern, damit möglichst viele Menschen so leben, wie die höchste Autorität der eigenen Religion das fordert. Es mag aber auch Religionen geben, die nur die freie Entscheidung des Einzelnen als religiöse Entscheidung überhaupt akzeptieren. Und dann mag es wieder andere Religionen geben, die für die Demut werben und für das Erdulden höherer Werte als für Macht oder gesellschaftlichen Erfolg. Dass man also sagt, es ist besser, ihr lasst euch verfolgen und umbringen für die richtige Sache, als dass ihr selbst Gewalt anwendet. Und es kann auch innerhalb einer und derselben Religion unterschiedliche Strömungen geben, wo die einen das und die anderen das Gegenteil fordern. Und deswegen kann man eben gerade nicht pauschal sagen, dass religiöses Gewaltpotenzial aus der Tatsache folgt, dass es keine andere Entscheidungsmöglichkeit zwischen Wahrheitsansprüchen von Religionen gibt, außer Gewalt. Dennoch sehe ich hier immerhin einen Grund, warum Religion manchmal zu Gewalt neigt. Das heißt aber nicht, dass Religionen nicht friedensfähig sind. Sie mögen zwar gewisse Einfallstüren zur Gewalt haben. Aber daraus folgt nicht, dass sie diese Einfallstüren auch wirklich öffnen. Und es folgt nicht, dass diese Einfallstüren unkontrollierbar sind. Und schließlich folgt auch nicht, dass wir mit weniger Gewalt zu rechnen haben, das war jetzt ein Angebot von jemandem von Ihnen, wenn wir Religion abschaffen würden. Selbst wenn Religionskritiker wie Richard Dawkins in seinem Buch Der Gotteswahn recht hätten, dass eine Welt ohne Religion moralisch besser wäre, es wäre wieder eine Tatsachenbeschreibung, eine Welt ohne Religion wäre moralisch besser, folgt noch nicht, dass es besser wäre, Religion abzuschaffen. Zunächst mal würde die Abschaffung von Religion vermutlich Gewalt erfordern. Sie müssten Menschen zwingen, von nun an nicht mehr religiös zu sein. Und wie zwingt man sie? Mit Gewalt. Man bräuchte also quasi einen missionarischen Atheismus, wie ihn auch Richard Dawkins vertritt. Und ein missionarischer Atheismus enthält genau dieselben Gewaltdispositionen wie eine Religion mit absoluten Wahrheitsansprüchen. Auch der Atheismus ist ja nicht entscheidbar, außer über Gewalt. Also haben Sie wieder dasselbe Problem. Und gerade der Atheismus, der sich mit einem moralischen Humanismus paart, wie es bei Richard Dawkins der Fall ist, ich bin Atheist, weil ich ein besserer Mensch bin, kann dann im Namen einer absoluten Gerechtigkeit, nämlich ein besserer Mensch zu sein, dann konkurrierende Ansprüche nicht nur entwerten, sondern sie auch mit Gewalt bekämpfen. Zum anderen ist damit das Problem nicht beseitigt, wie man den Missbrauch von Gewalt unterbindet. Und wenn es stimmt, dass rechtsstaatliche Instrumente gut geeignet sind, um staatliche Macht einzudämmen, aber auch nicht staatliche Macht einzudämmen, dann haben diese Kontrollinstrumente nichts mit der Abwesenheit von Religion zu tun. Das heißt aber, dass die Abwesenheit von Religion nichts beiträgt zu einer moralisch besseren Welt. Eine Welt, in der Religion abgeschafft ist, unterliegt denselben Gefahren von Gewalt wie eine Welt mit Religion. Ich komme damit zur Sektion 1.2. Was macht friedensfähig? 1.2. Was macht friedensfähig? Vielleicht wird den einen oder anderen das Resultat meiner bisherigen Diskussion schon auch wieder überraschen. Es klingt ja so, als ob Religion gar nichts dazu beiträgt, ob gewaltsame Konflikte geführt werden oder nicht. So weit will ich jetzt doch nicht gehen. Ich räume ein, dass etliche konkrete Konflikte religiös motiviert sind oder auch religiös aufgeladen sind. Und es mag sein, dass es diese Konflikte nicht gegeben hätte oder auch nicht geben würde, wenn es keine Religion geben würde. Daraus folgt aber nicht, dass es insgesamt weniger gewaltsame Konflikte gäbe, wenn es keine Religion gäbe. Wie Sie gesehen haben, liegt religiöse Gewalt entweder in den konkreten Programmen bestimmter Religionen begründet, also bestimmter Religionen, nicht aller. Das müsste man dann allerdings auch an den Quellen erkennen können, an den religiösen Quellen. Oder religiöse Gewalt ist eher ein Nebenprodukt, aber eben kein Wesenszug von Religion. Ein Nebenprodukt zu dem, das nur unter bestimmten historischen Konstellationen auftritt, aber nicht die Regel ist. Um die Frage zu beantworten, unter welchen Bedingungen Religion friedensfähig ist, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen, also zwei Vorbemerkungen, bevor ich die eigentliche Antwort gebe. Die erste Vorbemerkung heißt, eine Religion ist nicht nur dann friedensfähig, wenn sie pazifistisch ist. Anlagen zur Gewalt machen eine Institution oder eine Organisation oder auch ein Individuum noch nicht friedensunfähig. Wenn ich Anlagen zur Gewalt habe, heißt das nicht, dass ich ein kriegerischer Mensch bin, sondern ich habe erstmal nur eine Anlage, um gewalttätig zu sein. Es ist darüber bis heute umstritten, ob Pazifismus zum Frieden etwas beiträgt oder ob er den Frieden eher gefährdet. Frieden muss offenbar auch durchsetzbar sein. Also muss die Frage geklärt werden, welche Art von Gewalt muss ausgeschlossen werden, damit Organisationen oder auch Individuen friedensfähig sind. Also wenn ich Frieden durchsetzen muss, dann muss ich dabei auch Gewalt einsetzen, sonst kann ich sie nicht durchsetzen. Also geht es offenbar dann um die Frage, wenn wir Frieden haben wollen, welche Art von Gewalt lassen wir zu und welche Art von Gewalt lehnen wir ab. Eine zweite Vorbemerkung. Jemand ist nicht schon dadurch friedensfähig, dass er zufällig friedlich ist. Manchmal verhält man sich nur aus taktischen Gründen friedlich. Und schon im individuellen Bereich verhalten sich feindselige Menschen manchmal nur deswegen friedlich, weil sie heute gerade mal was Wichtigeres zu tun haben oder weil sie vergessen haben, heute mal feindselig zu sein oder weil sie keine Idee haben, wie sie eigentlich dem anderen heute gerade mal eins auswischen könnten. Oder auch, weil sie gemeinsame Interessen haben, die sie im Moment für wichtiger halten. Und wenn sie dann diese Interessen ausgeführt haben, dann geht der Streit wieder los. Solche Personen werden also nicht dadurch friedensfähig, dass sie zufällig mal friedlich sind. Mit dem Ausdruck Friedensfähigkeit meine ich, dass man mit guten Gründen erwarten kann, dass jemand friedlich ist. Friedensfähigkeit heißt, ich kann mit guten Gründen erwarten, dass jemand friedlich ist. Die Evangelische Kirche von Deutschland hat in ihrer Denkschrift von 2007, Friedensdenkschrift, aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen, den Frieden so definiert: Frieden ist eine Situation der freien Kooperation zwischen Völkern, Staaten und Individuen. Und zwar eine Kooperation, die rechtlich verankert ist. Eine Situation wird also als Frieden bezeichnet, wenn rechtliche Sicherheiten für sie bürgen. Das ist vielleicht doch keine Definition abschließend, aber es ist immerhin ein Charakteristikum, dem sich jeder Friedensbegriff unterziehen müsste. Und diese Idee von Frieden, einer solchen freien Kooperation aller, die rechtlich verankert ist, findet sich bereits bei Immanuel Kant, dem Philosophen des 18. und 19. Jahrhunderts, und zwar in seiner berühmten Friedensschrift Vom ewigen Frieden von 1795. Ein ganz dünne Schrift und unbedingt lesenswert für Leute, die Philosophikum machen müssen, kann ich Ihnen gut empfehlen, weil man da Kant in Nutze erfährt, wie er denkt, und gleichzeitig, weil es so eine schöne, dünne Schrift ist. Kant hat eine Moraltheorie entwickelt, nicht nur in dieser Schrift, sondern überhaupt, für die es charakteristisch ist, dass moralische Personen dadurch miteinander moralisch umgehen, dass sie gemeinsam in einen Rechtszustand treten. Ausschlaggebend war dafür sein kategorischer Imperativ, den finden Sie jetzt in der Friedensschrift nicht, aber zum Beispiel in der Metaphysik der Sitten, Grundlegung der Metaphysik der Sitten oder in der Kritik der praktischen Vernunft: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Was ist damit gemeint? Wenn ich selbstbestimmt handle, also moralisch autonom, dann handle ich so, wie alle vernünftigen Menschen auch handeln würden. Also werde ich auch im Umgang mit allen anderen so handeln, wie das alle vernünftigen Menschen auch tun. Und das heißt wiederum rechtlich handeln. Im Umgang miteinander handeln Menschen so, dass sie rechtsförmig handeln, also werden sie sich ein gemeinsames Gesetz geben. Es gibt also moralische Gründe vom kategorischen Imperativ, sich ein allgemeines Gesetz zu geben. Und dieses allgemeine Gesetz geben sie sich, wenn sie im Umgang miteinander dann eben auch sich Gesetze verfassen, an die sie sich dann halten. Sie sind dabei doppelte Person. Sie sind einmal selbst Gesetzgeber, sie sind allerdings gleichzeitig auch Untertan dieser Gesetze, aber Untertan, die sich diesem Gesetz eben freiwillig, also autonom, unterwerfen. Und dieses Konzept einer Rechtsethik hat Kant wiederum in seiner Schrift Die Metaphysik der Sitten entwickelt. Und er hat dieses Konzept dann weiter ausgeführt, eben in dieser Schrift Vom ewigen Frieden. Das Spannende an dieser Folgeschrift Vom ewigen Frieden ist, dass hier auch Rechtsbeziehungen beschrieben werden zwischen moralischen Personen, die keinem gemeinsamen Recht unterliegen. Also moralische Personen müssen für Kant nicht nur Individuen sein, sondern können auch Organisationen sein oder Staaten. Und nach Kants Meinung kann zwischen Staaten kein gemeinsames Gesetz existieren. Trotzdem soll natürlich zwischen Staaten auch Frieden existieren, und zwar ein verlässlicher Frieden. Und dieser Frieden soll rechtlich dann auch garantiert sein. Zwischen Staaten kann es kein gemeinsames Gesetz geben. Denn sonst wären eben alle Staaten auch Untertanen eines Weltstaates. Eines Weltstaates, in dem die Staaten wie Staatsbürger behandelt wären. Und was ist daran schlimm? Das wäre jetzt die Aufgabe, die Sie rauskriegen sollen. Also seine Position: Es kann keinen Weltstaat geben, in dem alle Staaten Untertanen dieses Weltstaates sind, weil sonst würden sie eben den Status eines Untertanen einnehmen, und das ist moralisch schlimm. Und was ist daran das moralisch Schlimme? Ich gebe Ihnen 2 Minuten Zeit. Ich würde Ihnen aber vorher würde Sie fragen, ob das Problem verstanden worden ist, das Sie jetzt diskutieren sollen, was Sie jetzt lösen sollen. Oder ob Sie noch mal eine Ausführung brauchen. Meldet sich keiner? Ja, Herr Münker, bitte noch mal. Sie wollten schon eine Antwort geben? Ich würde gerne erstmal allen die Gelegenheit geben, noch mal eine kurze Diskussion mit Ihren Nachbarn zu führen, damit wir alle gemeinsam denken und jetzt keinen überspringen. Ja? 2 Minuten. Ja, probieren Sie mal was. Wer macht mal einen Vorschlag, was daran schlimm wäre? Ja, sagen Sie Ihren Namen bitte.
Helmer.
Frau Helmer.
Ja, also wir hatten überlegt, dass das ja auch kulturabhängig wäre. Also einerseits sind Kulturen, die ja zerstört werden, dadurch immer alles einfach. Mhm. Und andererseits haben Kulturen ja auch unterschiedliche Normen und Vorgaben, wie man sich verhält. Da würde es schwer werden, gemeinsam Nenner zu finden und Gesetze machen zu können.
Was ist daran schlimm?
Also.
Dazu? Wollen Sie dazu noch?
Ja, Sie können ja auch.
Ja, sagen Sie Ihren Namen bitte.
Boge.
Frau?
Boge.
Boge. Das habe ich Sie irritiert. Hm. Meine Frage war, was daran schlimm ist.
Ja, ich denke mal, dass einfach immer Leute irgendwie benachteiligt werden, weil man halt nicht wirklich einen gemeinsamen Nenner finden kann, wo alle sich wiederfinden können, wo alle mit zufrieden sind.
Ja.
Mhm.
Okay, ich frage mal zurück, kann das nach Kant so passieren? Nach dem, was Sie jetzt so in 2 Minuten Kant gehört haben. Kann das passieren? Herr Krombacher, bitte. Ja. Ja, bitte.
Was ist denn dieser Begriff des moralischen Menschen, der stört mich schon so ein bisschen. Mhm. Der moralische Mensch, der ist, der potenziell das Richtige tut, käme ich mit dem Ganzen ungefähr klar. Wenn der moralische Mensch aber schon der ist, der sich überhaupt der Entscheidungsfindung oder mit der Entscheidungsfindung zwischen richtig und falsch konfrontiert sieht, dann wäre das dem moralischen Menschen ja gar nicht mehr zumutbar, weil er diesen Entscheidungsprozess, diesen autonomen Entscheidungsprozess, widersprechen würde.
Mhm, warum?
Weil es ein absoluter Anspruch ist, dessen, was richtig und was falsch ist.
Aha. Das war jetzt eine Frage, aber auch als Statement, ne?
Ja.
Okay, Herr Minker, wollten Sie auf das Statement antworten oder wollten Sie...
Also kann das sogar Kant durch antworten?
Ja, bitte. Die Frage, wie Kant zu dem Angebot von
also
Helmer und Boge stehen.
Wenn Sie jetzt schon so fragen, beziehe ich mich auf den kategorischen Imperativ.
Ja, sehr gut.
Handeln nur nach derjenigen Maxime,
das hier ein allgemeines Gesetz wäre.
Sehr gut.
Das impliziert ja eigentlich Folgendes. Ich kann nur das wollen, was mir auch nicht schadet. So. Das Problem ist, es wird immer was, also egal was ich will, es wird bestimmt immer irgendwem schaden. Das sehe ich jetzt da drin. Mhm. Das heißt, man kann nie ein allgemeines Gesetz, also das geht nicht.
Das ist jetzt eine Kant-Kritik.
Also ich habe das Argument jetzt eigentlich genommen und habe da einen Schlussfolgerung gezogen.
Mhm. Aber ja, die Schlussfolgerung heißt, was Kant da vorschlägt, geht gar nicht. Und das wäre eine Kritik an Kant.
Durch diesen Vorsatz, dass ich nur ein allgemeines Gesetz werden kann, wenn ich das will, dann kann das gar nicht so sein, denn alles, was ich will, könnte potenziell irgendjemand schaden.
Mhm. So sehe ich das. Ja. Ich bleibe mal an dem Anfang. Sie haben so gut angefangen in Ihrem Statement, bis Sie dann das mit dem Schaden eingebracht haben. Das steht nämlich im kategorischen Imperativ nicht drin. Wenn es ein allgemeines Gesetz ist, sich zu schaden, und ich das wollen kann, dass das ein allgemeines Gesetz wird, dann kann ich auch wollen, mir zu schaden. Und ich kann auch wollen, mir zu schaden, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin bereit, mich einem Gesetz unterzuordnen oder einem Rechtszustand unterzuordnen, bei dem nicht immer alles so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Das darf aber allgemeines Gesetz werden, weil ich wollen kann, dass ich in einen solchen Rechtszustand trete. Insofern würde dieser Fall von Heger und Boge nicht bei Kant auftreten. Man kann es ihm vorwerfen, und das haben ihm auch Leute vorgeworfen, aber im kantischen Denken ist das erstmal nicht vorgesehen, dass das passiert. Und zwar deswegen, weil ich dann, wenn es ein allgemeines Gesetz wird, dem ich mich freiwillig unterordne, ich dann auch bereit bin, meine kulturellen Differenzen einebnen zu lassen. Ja? Das ist gemeint. Und dann schade ich mir zwar, aber es kann trotzdem wollen, dass ich mir schade. Und die Frage zu Herrn Krombacher wäre jetzt, so beantwortet, dass ich sage, die moralische Person ist die, die nach Kriterien sucht, wie sie moralisch sein kann. Ja? Da kann ich jetzt aber zu Ihrem Statement nichts mehr sagen.
Die Frage ist, ob sie das aus sich heraus entscheidet?
Ja.
Autonom?
Ja, muss oder sie, sonst wäre sie nicht autonom.
Genau, aber ob das, dem, also wenn praktisch eine externe Instanz mir schon vorher sagt, was richtig oder falsch ist, dann wäre es in dem Fall keine autonome
Richtig, ist nicht vorgesehen. Ja? Genau. Es müssen sozusagen alle dieselbe autonome Entscheidung getroffen haben, aber weil alle dieselbe Entscheidung getroffen haben, können sie sich dann auch einem gemeinsamen Rechtszustand beugen. Ja? Ja, die Frage ist trotzdem, also wir haben sozusagen jetzt Kant gemacht auf der individuellen Ebene, darf ich mir schaden und so. Da geht es um die individuelle Ebene, jetzt geht es um die zwischenstaatliche Ebene, also die politisch-zwischenstaatliche Ebene. Dürfen sich auch Staaten gegenseitig einem Weltstaat unterwerfen? Kann das ein allgemeines Gesetz werden? Gibt es da noch Angebote, warum das schlimm ist, wenn das so wäre? Nochmal Herr Münker, bitte. Ich versuche jetzt mal, Ihr Argument so zu hören, dass es nochmal über Heger Boge hinausgeht.
Ja.
Dann sagen Sie damit, es ist eine Kollision zu erwarten zwischen dem inneren Recht eines Staates und dem universellen Recht, das zwischen Staaten existieren soll. Ja? Das würden Sie damit sagen. Und worin besteht die Kollision?
Genau.
Und das wäre etwa die Antwort, die ich nochmal so zuspitzen möchte, dass eben die Untertänigkeit eines Staates der Souveränität eines Staates widerspricht. Also der Staat wäre ja einerseits souverän, sonst wäre er kein Staat, er kann sich selbst Gesetze geben. Gleichzeitig müsste er sich aber einem Weltstaat unterwerfen und indem er das tut, kann er nicht mehr souverän sein. Ja? Und das wäre genau die Kollision, die auftreten würde zwischen dem inneren und dem zwischenstaatlichen Recht. Das heißt also, es kann nach Kant nur Rechtsbeziehungen zwischen Staaten geben, ohne dass sie mit einem Staatszwang verbunden sind. Es gibt keinen Weltstaat, der Staaten zwingen darf, im Verhältnis zueinander auch rechtlich miteinander umzugehen. Ebenso wie es die Pflicht jeder moralischen Person ist, in einen Rechtszustand zu treten, ist es nun Pflicht eines Staates, und zwar eine freiwillige, eine autonome Pflicht, die er sich selbst auferlegt, zu der er nicht rechtlich gezwungen werden kann, in einen solchen Rechtszustand zu treten. Und das kann dann eben nicht durch einen Weltstaat geschehen, aus diesen Gründen, sondern es kann nur geschehen durch einen freiwilligen Völkerbund, also so etwas wie die Vereinten Nationen. Die Konsequenz lautet, kein Staat kann durch eine höhere Staatsgewalt gezwungen werden, die zwischenstaatlichen Rechtsbeziehungen einzuhalten. Jeder Staat kann sich nur selber zwingen, in den Weltbund einzutreten oder in einen Völkerbund einzutreten. Dazu ist er auch moralisch verpflichtet, nämlich durch den kategorischen Imperativ, ein allgemeines Gesetz zu finden. Und er ist auch rechtlich dazu gezwungen, weil jeder Staat zumindest intern ein Rechtsgefüge ist und sich damit der Logik des Rechtes auch autonom unterwirft. Logisch folgt daraus zwar nicht, dann auch extern in einen Rechtszustand mit anderen Staaten zu treten. Dazu kann eben kein Staat gezwungen werden. Aber doch soll sich jeder Staat selber zwingen. Der Bund, dieser Völkerbund, betrifft nicht den Erhalt von Staatsmacht, sondern er dient allein dem Erhalt der Freiheit aller Staaten. Es ist also ein freiwilliger Föderalismus, der sich zugleich mit dem Begriff des Völkerrechts verbindet. Soweit für heute. Denken Sie daran, nächste Woche ziehen wir um in IG 411.